Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 3 Input.
Der Suizid von Gunter Sachs hat gezeigt, viele Menschen wollen den Zeitpunkt und die Umstände von ihrem Sterben selber bestimmen. Auch die Abstimmung in Zürich am letzten Sonntag war deutlich, die Sterbehilfe soll legal bleiben. Kommt dazu, dass bei Exit Mitgliederzahlen explodieren. Input will wissen, warum. Vielmals stehen Erlebnisse mit lebensmüden, sterbenskranken, nahen Angehörigen oder mit der eigenen Krankheit dahinter. Im Input erzählen drei durchaus lebenslustige Menschen ihre persönliche Geschichte. Am Mikrofon die Martina Arpagaus.
Ich habe gemerkt, wenn ich langsam allmählich immer ein bisschen vergesslicher geworden bin. Und so und dachte ich, ja, jetzt geht es langsam und allmählich immer weiter. Und wenn der Tumor wächst, sind dann eben vielleicht auch noch andere Sachen betroffen, wo es immer mehr durch abgeht. Und ich habe gefunden, nein, so wollte ich eigentlich nicht weiterleben.
Sie hat ganz fürchterlich gelitten und ist dann aus dem 7. Stock im Spital zum Fenster rausgekumpelt. Ich habe das so schrecklich gefunden. Sie war eine stolze, schöne Frau. Und dann habe ich mich wirklich ernsthaft mit dem Thema befasst.
Ich finde, es macht überhaupt keinen Sinn, dass ich langsam und qualvoll aus dem Leben gehe. Also ich will nicht mit Windeln angeschlossen an einen Haufen Geräte, ohne zu wissen, wer ich bin, irgendwo in einem Spitalbett liegen.
DRS3 Input. Es geht in dieser Sendung nicht darum, wer richtiger stirbt. Der, der das Lebensende im Schicksal oder in Gottes Hand überlässt, oder der, der selber das Heft in die Hand nimmt, der dem Tod nachhilft. Es geht in dieser Sendung darum zu verstehen, warum jemand den Zeitpunkt und die Art von seinem Sterben selber bestimmen will. Immerhin finden die allermeisten Schweizerinnen, dass jeder für sich ganz persönlich soll können, seinem Leben ein Ende setzen. Gerade am letzten Sonntag hat sich im Kanton Zürich die Stimmvolk dazu können äussern. Das Verdikt ist klar und deutlich.
Kein Verbot von Sterbehilfe. Die Stimmberechtigten haben die beiden Volksinitiativen begraben. Eine deutliche Abfuhr für die beiden Sterbehilfe-Initiativen. Die Stimmberechtigten im Kanton Zürich wollen Sterbehilfe und Sterbetourismus nicht verbieten.
84% der Zürcher waren gegen das Verbot von Sterbehilfe, 78% auch gegen das Verbot von Sterbetourismus. Das Resultat sei ein deutliches Signal an Bundesbern, hat Hans Wehrli von Sterbehilfeorganisation Exit am letzten Sonntag gesagt.
Ich bin natürlich glücklich, dass das Resultat so deutlich ausgefallen ist, dass es vielleicht sogar der Bundesrat wahrnimmt. Der ist ja dran, jetzt ein Gesetz zu machen zum gleichen Thema und vielleicht kommt das jetzt ein bisschen liberaler raus. Das Volk will einfach nicht, dass der Staat sich einmischt in Privat- oder sogar in die Intimsphäre und Sterben gehört zur Privatsphäre.
Der Bundesrat will in diesen Monaten schon ein neues Gesetz vorschlagen, das die Sterbehilfe gesamtschweizerisch reguliert. Das Parlament soll sich dann noch das Jahr damit befassen. Immer wieder für Schlagzeilen sorgt der Sterbehilfeverein Dignitas. Im letzten Jahr vor allem wegen der Suche nach einer Sterbewohnung. Dignitas begleitet auch Ausländer in den Tod und hat 5'500 Mitglieder. Viel grösser ist Exit mit 56'000 Mitgliedern in der Deutschschweiz. Bei Exit muss man den Schweizer Pass oder in der Schweiz den Wohnsitz haben, um dabei zu sein. Man muss urteilsfähig und mindestens 18 sein. Gegründet worden ist Exit 1982 als Antwort auf den Fortschritt der Medizin, erzählt der Exit-Vizepräsident Bernhard Sutter.
Jetzt muss man verstehen, aus dem medizinischen Fortschritt, der in den 60er und 70er Jahren passiert ist, wo Menschen vorher einfach gestorben wären, sind sie nachher dann bewusstlos über Monate, manchmal jahrelang sozusagen an der Schläuche gehangen. Und das haben viele Menschen für sich nicht wollen. Sie haben eigentlich den natürlichen Tod angestrebt und nicht das medizinisch-technische, die Verlängerung, die ihnen nichts bringt. Und aus dem Gedanken aus hat man gesagt, man muss jetzt etwas machen, eine Patientenverfügung, die über den Patienten selber kann rechtlich verbindlich festlegen, wie man ihn behandeln soll oder nicht behandeln soll, auch für den Fall, dass er bewusstlos ist und das selber nicht mehr kann. So ist das entstanden.
Die Patientenverfügung ist sozusagen das Kerngeschäft von Exit. Fast alle der Exit-Mitglieder haben so ein Papier ausgefüllt und deponiert. Begleitungen von Suizid machen nun einen kleinen Teil aus. Rund 200 Menschen begleitet Exit jährlich in den Tod. Genau diese Begleitung aber ist der Zankköpfel, wo sich auch der Bundesrat damit abmüht. Die Sterbehilfe steckt seit 5 Jahren schon in der politischen Pipeline und das bringt Exit enorm viele neue Mitglieder.
Wir brauchen überhaupt keine PR. Im Gegenteil, wir werden überhäuft von Anfragen und so weiter. Also, seit der Bundesrat möchte das einschränken oder sogar verbieten, sind die fast ein bisschen explosionsartig gestiegen, kann man sagen. Wir sind heute bei 56'000 allein in der deutschen Schweiz. Also, das hat man schon gesehen. Das hat etwas ausgelöst, nämlich die Angst, oh, wenn ich dann mal alt bin, dann kann ich das nicht mehr. Und darum muss ich mich jetzt dafür einsetzen, darum muss ich jetzt Exit unterstützen.
Das unangenehme Thema Sterben schiebt man ja gerne ein bisschen auf die lange Bank. Regelt es nicht. Es sind dann etwa dramatische Einzelfälle, die von den Medien begleitet werden, wo der Schopf zum Beitritt geht.
Was bei vielen passiert ist, ist, dass ein Fall in der Zeitung gekommen ist. Also zum Beispiel in Italien, wo eine Frau nicht sterben durfte. In Frankreich, wo eine Frau mit einem Krebs, der das Gesicht entstellt, hat müssen einen Präsident schreiben und den Präsident anflehen, bitte, lassen Sie mich sterben. Wenn eine solche Meldung in die Zeitungen kommt, dann gibt es manchmal einfach noch den Anstoß, um das zu machen.
Im Vorfeld vor Abstimmung in Zürich hat Exit wieder eine grosse Offensive gestartet. Wahrscheinlich sind auch ihr in den letzten Wochen der grossen ganzseitigen Inserat begegnet, wo Prominente sich als Exit-Mitglied outen. Mit dabei der Komiker Victor Jacobo, der Fitnessunternehmer Werner Kieser, der Künstler Rolf Knie oder auch die Schriftstellerin Sibylle Berg. Auch die bekannte Kommunikationsberaterin Beatrice Chanz, die als Pressechefin beim Swissair abstürzt, berühmt worden ist. Auch Beatrice Chanz steht mit Namen und Gesicht für Exit.
Wo sie mich gefragt haben, ob ich würde, mich zur Verfügung stellen für sie ins Rat, sagen auch noch andere dabei, dann habe ich gesagt, doch, das mache ich. Weil, wisst ihr, und das ist vielleicht bei dieser Thematik das ganz Heikle. Das ist eine urpersönliche Sache. Da darf man nicht missionieren, da darf man nicht andere einbeziehen oder überzeugen. Aber ich für mich, also die persönliche Freiheit, für mich dürfen zu entscheiden, die ist mir ganz wichtig. Zu jedem Kabis muss ich jetzt nicht etwas sagen. Und ich bin auch relativ zurückhaltend sonst mit meiner urpersönlichen Meinung. Nur bei diesem Thema habe ich jetzt gefunden, doch, da will ich dazu stehen. Weil es mir eben ein ganz grosses Anliegen ist für mich persönlich.
Warum genau? Was steckt dahinter? Beatrice Chanz hat sich meine Fragen gestellt und dabei sehr persönliche Erlebnisse erzählt. Exit beitreten ist sie mit 40. Schon viel früher hat sie ihre erste Begegnung mit dem Tod gehabt, als Tochter.
Ich habe sehr jung, 26, meinen Vater nach einer langen, schweren Krankheit verloren. Und mir ist eigentlich unvergesslich geblieben, wie er nach etwa in der vierten Woche auf der Intensivstation im Spital zu mir gesagt hat, jetzt gehst du an mein Pult. Und dort hat es ein Keimfach und in dem Keimfach ist eine Pistole und die bringst du mir. Und ich habe dann gesagt, ja, was willst du denn du mit einer Pistole? Sagt er, ich kann nicht mehr, ich will gehen. Und er war geistig ganz, ganz klar gewesen und für mich war das ein furchtbarer Schock gewesen. Und ich habe dann lange mit ihm geredet und habe gesagt, ja, das kann ich nicht machen. Und also es war für mich eine Situation, in der ich eigentlich das erste Mal konfrontiert worden bin mit jemandem, der hat sein Leben beenden wollte. Es ist dann zum Glück nicht dazugekommen. Er ist dann wenige Tage nachher gestorben. Aber mich hat das geprägt und dort habe ich mich eigentlich angefangen auseinanderzusetzen. Aber wie man dann ist, ist dann anders dazugekommen. Aber so latent ist das immer da gewesen.
Nochmal intensiver wird die Auseinandersetzung von Beatrice Chanz etwa 10 Jahre später. Wieder ist sie mit dem Sterbenswunsch ihrer Verwandtschaft konfrontiert. Das mal als Nichte.
Etwa 10 Jahre später hatte ich eine Tante. Die war sehr, sehr schwer krank gewesen. Monatelang. Und sie hat dann auch gesagt, ich will, jetzt müsst ihr mir helfen. Und dann hat man ihr natürlich sagen, ja, wir können dir nicht helfen. Sondern man hat dann mit den Ärzten geredet und geschaut, dass man keine lebensverlängernde Massnahmen macht. Aber die hat ganz fürchterlich gelitten und ist dann aus dem 7. Stock im Spital zum Fenster rausgekumpelt. Ist dann tot gewesen. Und für mich ist das, ich habe das so schrecklich gefunden, ist eine stolze, schöne Frau gewesen, die dann das Ende hat, gewählt hat. Und dann habe ich mich wirklich ernsthaft mit dem Thema befasst und habe mir gesagt, das höchste Gut, das kostbarste ist das Leben. Aber die Freiheit, das Leben dürfen zu beenden, wenn ich Ich nur für mich. Die wollte ich haben.
Und in dem Moment, 1984, wird Beatrice Schanz Exit-Mitglied aus Überzeugung, dass sie die freie Wahl will. Im privaten Umfeld hat Beatrice Schanz niemand, der sich von Exit in den Tod begleiten lassen hat. Aber sie kennt jemanden aus ihrem beruflichen Umfeld. Der bekannte Manager Heinrich Oswald hat sich mit 90 mit Hilfe von Exit das Leben genommen.
Der Heinrich Oswald war jahrelang mein oberster Chef. Ein starker Mann, Militärkopf, brillant, genial, wirklich eine starke Persönlichkeit. Und ich habe ihn auch noch oft gesehen, als er älter geworden ist und immer älter. Und er ist dann mit Exit aus dem Leben gegangen. Nur er hat seinen Sohn mit einbezogen. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Schwieriges. Also wenn mir mein nächster Mensch oder meine Schwester oder mein Mann würde sagen, du musst mir jetzt helfen, ich hätte ganz grosse Ängste und auch zu viel Respekt. Ich glaube, das ist eine Frage, die man nur selber entscheiden kann.
Genau so einen Sohn hat ihn Buck gefunden. Ein Sohn, der seine lebensmüde Mutter bei ihrem Freitod begleitet hat, obwohl sie nicht einmal sterbenskrank war. Seine Geschichte hören wir später in der Sendung. Beatrice Schanz ist seit über 25 Jahren bei Exit dabei und steht immer noch voll dahinter und dafür ein.
Ich will die Freiheit für mich, nicht für alle, aber für mich will ich die Freiheit haben. Ich habe ein selbstbestimmtes Leben und ich will mir die Option von einem selbstbestimmten Lebensende auch aufhalten. Es ist für mich irgendwo beruhigend, dass es Exit gibt.
Wie wollen denn Sie sterben?
Eigentlich träumen wir natürlich alle von einem friedlichen, schönen Tod. Ich hatte einen Onkel, der ist auf einem Gartenbänkchen abgesessen. Es war ihm ein bisschen mies. Und er ist auf die Seite gekippt und ist tot. Meine eigene Mutter war zwar auch relativ schwer krank, war herzkrank, aber die ist ganz friedlich. Die ist am Tag vorher noch zum Coiffeur, ist im Bett gelegen und ist eingeschlafen. Das ist natürlich traumhaft. Ich wünsche mir eigentlich nicht ein Lebensende, wo ich muss sagen, so jetzt gehe ich. Aber es kann natürlich dazu kommen. Ich habe nicht Angst vor Leiden oder Schmerzen. Ich habe Angst vor vom Unwürdigen da sein. Für mich persönlich. Und das will ich bestimmen, wenn es für mich nicht mehr machbar ist.
Würde wird in dem Zusammenhang immer wieder gebraucht. Mhm. Ein würdevoller Tod quasi. Ist aber auch wieder etwas sehr wertens. Persönlich ja. Und wertend, oder? Ja. Also es impliziert dann wie so, der und der stirbt unwürdig.
Wir dürfen uns über andere Menschen da gar kein Urteil bilden. Ich würde nie eine Wertung vornehmen. Ich habe viele Patientinnen und Patienten gesehen mit ganz heftigen Krebserkrankungen, die immer noch und auch habe ich das Gefühl gehabt, mit einer irrsinnigen Würde die Kranken tragen. Ich glaube, man muss einfach Abstand nehmen, irgendetwas für andere Menschen in dieser Thematik wollen zu werten. Es gibt nicht lebenswertes und unlebenswertes Leben. Das finde ich ganz wichtig. Auch für mich nicht.
Und folgerichtig findet Beatrice Schanz denn auch nicht nur Exit wichtig und richtig, sondern auch eine gut ausgebaute Pflege von todkranken Menschen.
Natürlich gibt es Palliativmedizin und die macht zunehmend Fortschritt. Wunderbar, es gibt Intensivpflege, es gibt die ganze Palette und wir müssen deren auch Sorge haben, dass die weiter zunimmt.
Leben und Sterben ist etwas Urpersönliches, sagt Kommunikationsfachfrau immer wieder. Das Wichtigste ist ihre Freiheit und der Respekt vor dem freien Willen, vor anderen Werten und Überzeugungen.
Wenn jetzt jemand sehr religiös ist oder im katholischen Glauben sehr aufgehoben, dass für den das überhaupt nicht in Frage kommt, weil auch ein schmerzvoller Tod oder auch eine Krankheit ist alles Gott gegeben, das ist zu respektieren. Darum sage ich, da muss man mit grossem Respekt und eben auch mit Menschenliebe muss man eigentlich auf das zugehen. Also ich habe da gar kein Problem, wenn jemand das vehement ablehnt.
Beatrice Schanz will nicht missionieren, will nicht bekehren, sie will einfach, dass jeder machen kann, was er will. Als nächstes erzählt uns Silvia Kleid über das brutalste Telefon von ihrem Leben.
Ich habe selber angerufen und dann hat mir die Ärztin gesagt, ja, es sei da etwas gesehen auf dem Bild und das sei ein Tumor. Und das habe ich am Telefon gehört, ohne Wenn und Aber. Also es ist nicht ein Vielleicht oder ein Wahrscheinlich oder so etwas gekommen, das noch ein Hintertürchen für eine Hoffnung offen gelassen hätte.
Mit zarten 21 die brutale Diagnose Hirntumor. Silvia Kleid erzählt, warum sie damals einen Plan B gebraucht hat. Quasi einen Notausgang, Exit. Und sie erzählt, warum sie ihn dann letztlich doch nicht genommen hat. Nach dem Jack Johnson mit Hope.
Your shadow walks faster than you. You don't really know what to do. Do you think that you're not alone? You really think that you're immune to it's gonna get the best of you. It's gonna lift you up and let you down. Mm-mm-mm. It will defeat you, then teach you to get back up. After it takes away all that you learn to love. Your reflection is a blur, out of focus but in confusion. The frames of Sunday burn at the end of a roll of delusions. A ghost waiting his turn. Now I can see right through. It's a warning that nobody heard. It will teach you to love what you're.
Mit 21 ist man mutig, lebenslustig und kommt zumindest ins Leben. Man probiert neue Sachen aus, man geniesst laue Sommeröbend, seine Freunde die grenzenlose Freiheit. Ist vielleicht auf der Suche nach einem Traumjob oder nach der grossen Liebe. Mit 21 denkt man kaum über den Tod noch, erst recht nicht über den eigenen. Input trifft eine Frau, die als junge Erwachsene die Diagnose Hirntumor gekriegt hat, die plötzlich über Leiden und Sterben nachdenken muss. Input porträtiert Menschen, die ihren ganz persönlichen Weg zu Exit beschreiben. Ein Motiv ist, dass man sterbenskranke Menschen kennt, die nicht mehr leben wollen, aber nicht sterben können. Wir haben es von Beatrice Chance gehört. Ein anderes Motiv ist, dass man selber schwer krank wird, damit rechnet, dass man stirbt. Silvia Kleid ist heute 39, wohnt in der Nähe von Winterthur und hat 3 Kinder, die in die Schule gehen. Sie ist eine feine, aufmerksame Person und steht zumindest im Leben. Heute. Dass sie das erlebt, ist nicht selbstverständlich. An dem hat sie selber zweifelt. Silvia Kleid nämlich hat mit 21 die Diagnose Hirntumor gekriegt. Schon als Kind hat sie epileptische Anfälle gehabt, immer schlimmere. Als junge Erwachsene dann haben die Fachärzte eine Computertomographie gemacht. Silvia Kleid erinnert sich.
Ich habe am Arzt selber angerufen. Es hat geheißen, bis dann und dann wissen sie langsam, was MRI meint. Bis dann sagt das ausgewertet und dann habe ich nachher angerufen. Und dann hat mir die Ärztin gesagt, ja, es sei da etwas gesehen auf dem Bild und das sei ein Tumor. Die Ärzte haben einfach gesehen, dass dort ein heller Fleck ist. Und das habe ich am Telefon gehört, ohne Wenn und Aber. Also es ist nicht ein Vielleicht oder ein Wahrscheinlich oder so etwas gekommen, das noch ein Hintertürchen für eine Hoffnung offen gelassen hätte. Die Tatsache ist, dass in meinem Kopf irgendetwas anders war als im restlichen Teil des Hirns. Und das hat dann auch die Epilepsie ausgelöst.
Brutal. Im ersten Telefon kein Wort über eine mögliche Behandlung, über eine Therapie. Silvia Kleid ist schockiert.
Ich bin fest verschrocken. Ich habe mir vor Augen geführt, wie das es jetzt weitergeht. Ich habe gesehen, dass ich vergesslicher werde. Und ich habe gedacht, ja, jetzt wird das immer schlimmer. Ich habe dann meine Großmutter vor dem geistigen Auge gehabt, die Alzheimer hatte und immer vergesslicher geworden ist. Das ist eine andere Ausgangslage, aber die Symptome sind sehr ähnlich, so wie ich mir das ausgemalt habe. Und ich habe mir dann auch ausgemalt, dass es auch sonst vielleicht körperlich schlimmer wird, dass ich da Schwierigkeiten wieder hat, um mich zu bewegen oder irgendetwas. Und ich habe gefunden, nein, so wollte ich eigentlich nicht weiterleben.
Die junge Frau hat Angst, dass es nur noch abwärts geht, dass sie am Schluss nicht einmal mehr weiss, wer sie ist. Sie denkt daran, sich umzubringen. Ihren Beruf kommt einer jungen Pharmaassistentin in dem Moment entgegen.
Ich habe damals in einer Apotheke gearbeitet und Zugriff gehabt zu Medikamenten, auch zu Betäubungsmitteln. Und ich habe mir überlegt, ja, am besten nehme ich so ein Medikament und dann bin ich schnell weg und dann ist alles vorbei. Andererseits habe ich durch die Diagnose auch mal bewusst wahrgenommen, dass ich gerne lebe und dass ich das Leben eigentlich schön finde. Ich habe dann festgestellt, nein, das ist eigentlich auch nicht das, was ich will.
Silvia Kleid will um ihr Leben kämpfen, macht sich schlau, erfährt, dass man operieren kann. Ein Eingriff im Hirn, eine Operation mit einem recht grossen Risiko. Die Hoffnung aber ist grösser als die Angst.
Ja, ich hatte schon Angst. Die andere Möglichkeit wäre, nichts zu machen. Und das wollte ich auch nicht. Und dann habe ich gefunden, so, jetzt probiere ich das. Wenn es hilft, ist gut. Und sonst kann ich immer noch zum Betäubungsmittel greifen.
Als junge Frau sorgt sie nicht mit einer sogenannten Patientenverfügung vor, mit dem Papier, das regelt, was passieren soll, wenn man nicht mehr bei Bewusstsein wäre nach der Operation.
Also ich bin damals auch Single gsi grad. Da hat es überhaupt nichts zum Regeln. Also ich hatte kein Kind, kein Geld, nur das Leben.
Etwa ein halbes Jahr nach der Diagnose kommt die junge Frau unter das Messer von einem Hirnchirurg im Unispital Zürich.
Man hat sie operiert, nachdem ich darauf bestanden habe. Und es war eigentlich tatsächlich dann kein Tumor gewesen, sondern eine Zellverwerfung zum Glück. Also da muss man vorläufig auch nicht Angst haben. Das war der Auslöser von der Epilepsie. Und wenn der Auslöser weg ist, dann ist es eine gute Chance, dass dann auch die Epilepsie weg ist. Also häufig ist Epilepsie nicht eine Krankheit an sich, sondern ein Symptom.
Die Operation verläuft ohne Zwischenfälle. Die epileptischen Anfälle sind weg, alles nach Plan. Nur die Erinnerung, das Gedächtnis, ist nach der Operation auch weg. Bessert sich nur ganz langsam wieder. Darum verliert die junge Frau ihre Arbeit.
Nach der Operation da haben sie mir ein Stück von mir rausgeschnitten. Ein wichtiger Teil, der für das Gedächtnis zuständig ist. Und da habe ich nach der Operation gerade wirklich kein Gedächtnis mehr gehabt. Also kurzzeitig ist es noch reingegangen, aber weiter einfach nicht mehr. Und man hat mich dann aufgrund von diesen Tatsachen aus der Apotheke rausgeschmissen. Weil wenn ich einen Kunden hätte bedienen sollen, und der hat mir gesagt, ja, geben Sie mir ein Motilium, sage ich jetzt nochmal, dann habe ich das Wort leislich vor mich her sagen, damit ich das nicht auf dem Weg zum Gestell wieder vergesse. Und wenn etwas dazwischen gekommen ist und ich es dann eben gleich vergessen habe, dann musste ich nochmal den Kunden fragen und es war einfach peinlich gewesen. Und damit hat auch die Apotheker nicht leben, also es war auch peinlich gewesen für ihn und darum haben sie mich dann gar nicht mehr in die Apotheke haben.
Silvia Kleid verliert mit dem Job in der Apotheke auch den Zugang zu den Medikamenten, um ihrem Leben ein vorzeitiges Ende setzen, wenn sie will. In dieser Zeit reift bei Silvia der Entscheid, Mitglied der Sterbehilfeorganisation EXIT zu werden.
Ich bin dann, nachdem ich nicht mehr in der Apotheke gearbeitet habe, in ein Pflegeheim gearbeitet. Und dort habe ich auch einige Fälle gesehen, wo es halt wirklich schlecht gegangen ist. Und dann habe ich auch gefunden, nein, so wollte ich es nie haben. Solange ich noch in einem Beruf gearbeitet habe, wo ich mit Medikamenten zu tun hatte, habe ich noch nicht Gedanken gemacht, ob ich mal zu EXIT will. Aber als ich dann dort gegangen bin, habe ich gemerkt, ja, und jetzt, wenn irgendetwas einmal schief geht, dann habe ich überhaupt keine Möglichkeit mehr, um irgendwie zu handeln. Und das hat den Ausschlag gegeben, schlussendlich. Also die Idee ist gekommen, wegen der Operation. Und wirklich beitreten bin ich dann, wo ich keine Möglichkeiten mehr hatte, um diskret zu gehen.
Heute ist Silvia Kleid gesund, nimmt zwar noch Medikamente, hat aber keine epileptischen Anfälle mehr. Das Gedächtnis hat sich erholt und funktioniert wieder gut. Als Mama von drei Schulkindern steht sie mitten im Leben. Trotzdem, oder umso mehr, bleiben ist das Bewusstsein, wie wertvoll, aber auch wie fragil Gesundheit ist. Ein Austritt aus Exit kommt nicht in Frage.
Ich habe inzwischen Familie, ich habe Verantwortung und mir geht es eigentlich gut. Ich habe überhaupt keinen Grund, um jetzt gerade fortzugehen. Es ist halt einfach, wenn mal wirklich irgendwie eine blöde Situation kommt, wo ich finde, nein, das halte ich nicht aus, dann möchte ich die Möglichkeit haben, zu gehen. Man weiß ja nie, was irgendwann sein wird. Ob man dann noch Angehörige haben, die einem helfen. Man weiß auch nicht, wie einverstanden sind dann die Angehörigen damit und was haben sie für Möglichkeiten. Und wenn man zu einer Institution geht, dann hat man einigermaßen das Gefühl von Sicherheit, dass es dann wirklich so wird gehen, wie man sich wünscht.
Die Hilfe beim Suizid ist nur eine Rolle, die Exit übernimmt, etwa 200 Mal pro Jahr. Der grössere Teil machen, wie schon gesagt, Patientenverfügungen aus. Das Papier, das zum Beispiel garantiert, dass man bewusstlos und schwer krank im Spital genau so behandelt wird, wie man das selber will. Auch Silvia Kleid hat so ein Papier, findet das Schriftstück schwarz auf weiß, aber ein bisschen schwierige Sache.
Ich finde es ganz schwierig zum Ausfüllen, weil man weiss in dem Moment, wo man es ausfüllt, nicht, wie wird es dann sein, wo es wirklich eingesetzt wird. Also ich habe es ausgefüllt, so wie ich denke, dass ich es dann später einmal würde haben. Und man kann es ändern. Man kann entweder am Exit anrufen oder einfach sich melden und sagen, ich möchte das ändern. Oder alle paar Jahre schickt es einem wieder einen solchen Zettel, den man neu ausfüllen kann, um zu schauen, ob das immer noch so ist, um nochmal zu bestätigen.
Silvia Kleid ist reformiert erzogen. Heute ist sie nicht mehr bei der Kirche dabei. Sie hat trotzdem eine Vorstellung von dem, was nach dem Tod kommt.
Wenn ich die toten Leute oder die verstorbenen Leute gesehen habe, dann habe ich nichts mehr vom Charakter dort drin gesehen. Also der Körper war ja da, logischerweise, und der war erstarrt. Aber der Charakter, den habe ich nicht mit erstarrt gesehen, sondern der war einfach wie weg. Er war nichts mehr da. Und darum bin ich eigentlich heute der Meinung, dass die Seele oder wie auch immer der Charakter, dass der noch mit hingeht. Wohin, das weiss der Himmel. Vielleicht kommt man auch wieder auf die Welt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich schließe es nicht aus, dass es irgendetwas nach dem Tod noch gibt.
Tod und Sterben ist am Familientisch von Silvia Kleid kein Tabu, aber auch kein zentrales Thema, sagt sie.
Kinder, die fragen manchmal schon, ja, was ist denn später einmal? Und ich kann einfach da meine Meinung dazu sagen. Mein Mann sagt sie nicht dazu. Es ist nicht ganz genau die gleiche. Wir schicken die Kinder in Religionsunterricht in der Schule. Und schlussendlich sollen sie sich selber ein Bild erarbeiten, was sie glauben wollen.
Silvia Kleid lässt ihren Kind Freiheit zu denken, was sie wollen. Hier ist Freiheit generell enorm wichtig. Die ganz persönliche Freiheit zu tun, was man will, im Leben und auch am Schluss vom Leben.
Die Natur hat einem geschaffen. Und die Natur gibt einem als einzige Sicherheit im Leben, dass man irgendwann wieder geht. Und die Natur kann da mitreden, wenn das man gehen soll. Aber letztendlich ist man selber die einzige Person, die kann sagen, jawohl, ich will das die Natur ganz alleine machen lassen oder ich will da ein bisschen nachhelfen. Und das darf man nur selber und sonst darf das niemand. Und ich bin Exit-Mitglied, weil ich Gewissheit habe, dass wenn ich will, gehen, dass ich dann auch gehen kann.
Die heutige westliche Lebensart macht aus, dass wir genauso leben, wie wir leben wollen. Wir lassen uns nicht mehr reinreden vom Dorfpfarrer, lassen uns nicht behindern durch geografische Hürden oder Geschlechternormen. Wir leben selbstbewusst, selbstbestimmt, mit so viel Rücksicht auf unser Umfeld, wie es uns persönlich gut tut. Und genauso, wie wir heutzutage auch sterben. Früher war Suizid etwas Verbotenes. Etwas, wo man mindestens Gottes Support verloren hat. Heute ist es salonfähig, sein Sterben in die eigene Hand zu nehmen. Zum Beispiel bei Exit dabei zu sein. Das signalisieren auch die Fernsehspots von Exit mit prominenten Leuten. Zum Beispiel die Modeschöpferin Christa de Garouche.
Mein Liebes- und Lebensweg habe ich bis heute so geführt, dass er mir viel Freude und Frieden gegeben hat. Mein Ableben werde ich auch so bestimmen und dann gehen, wenn ich satt bin vom Weltlichen. Mein Leben ist in meiner Hand, der Tod auch.
Falls ihr jetzt denken, es seien vor allem Frauen bei Exit, der Eindruck täuscht. Exit hat gleich viel männliche wie weibliche Mitglieder. Ein Porträt über einen Mann gibt es in ein paar Minuten. Auch was die Religion betrifft, hat man alle Konfessionen dabei, wobei Exit keine Statistik darüber führt und die Religion beim Thema Sterbehilfe sicher eine Rolle spielt, sagt Exit-Vizepräsident Bernhard Sutter.
Die reformierte Landeskirche, die lässt das absolut zu. Und die katholische ist zwar vermutlich dagegen, aber sie spricht das nicht so offen an. Also von dem her gesehen ist es für die Gläubigen absolut kein Problem, zum Exit dabei zu sein. Und wir haben dann auch aus allen Religionen haben wir Mitglieder. Wir sind ja konfessionell neutral, also wir erheben das nicht und wissen das auch nicht.
Meine drei Beispielmenschen in der Sendung sind alle reformiert, ein Zufall eigentlich. Zwei sind noch bei der Kirche dabei und bezeichnen sich als gute Christen, respektive sogar bibelfest. Silvia Kleid von vorher ist konfessionslos. Wenig überraschend ist die Alterspyramide bei den Exit-Mitgliedern.
Es fällt uns auf, dass Menschen meistens erst beitreten, also die Grosszahl, wenn sie das 40. Lebensjahr überschritten haben. Es braucht offenbar ein gewisses Alter, eine gewisse Reife, um sich eben halt mit dem, was man könnte kommen, auseinanderzusetzen. Und es geht dann auf eigentlich bis weit über 60. Das Durchschnittsalter ist bei ungefähr 60.
Was Bildung betrifft, gibt es kein klassisches Exit-Mitglied, wobei es eine kleine Auffälligkeit gibt.
Wir stellen fest, dass ein bisschen übervertreten sind, besser gebildete Menschen, Menschen, die mehr verdienen. Aber das ist eigentlich fast mehr ein Bauchgefühl. Wir dürfen das nicht erheben, das fällt einem auf, so Mitglieder, die man kennenlernt und so weiter.
Warum, weiss man nicht. Es gibt keine genauen Daten oder Studien über das Profil von Mitgliedern bei Sterbehilfeorganisationen. Grundsätzlich gibt es drei Motive, die Menschen zu Exit bringt, wo sie bei einem Freitod begleiten würden. Erstens, man kennt jemanden nöch, der sterben will, aber nicht kann. Für das steht die Geschichte von Beatrice Chance. Zweitens, man ist selber so krank, dass man mit dem Tod rechnet und man will die Möglichkeit, seinem Leben selber ein Ende zu setzen. Für das steht Silvia Kleid. Und drittens, man findet Selbstbestimmung etwas extrem Wichtiges, wird quasi aus ideeller Überzeugung Mitglied bei Exit. Nach der Musik treffen wir einen Mann, der für die dritte Variante steht, der schon als junger, gesunder Student zu Exit ist, der auch seine Eltern dafür begeistert hat und der letztlich seine Mutter in den Tod begleitet hat, wo sie krank und lebensmüde war. Geschichte dazu, gerade noch Stiller Hase mit dem Lied «Federlicht».
Es war mal gewesen, so viel ist sicher, dass ich vergessen habe. Und der Rest ist nicht mehr so wichtig, darum bin ich fort und gleich noch da. Küschele leisli meine Lieder, und du wirst mich nicht vermissen. Vielleicht komme ich heute nicht zu dir und gehe mit der Beise. Und wenn es alles zusammen nicht gelogen ist, dann ist es wenigstens nicht wahr. Wenn die Sonne kommt, dann bin ich umgefahren. Und es hat mich aufgezogen, ich bin geflogen. Federlicht. Federlicht. Mit dem Ballon. Ich sehe mein Sättiland von oben, aber irgendwann einmal schaue ich es von unten an. Ich sehe schon den Lauch von unten reifen und fliege mit dem Rauch von mir am Pfeif. Wie wenn ein alter Spinn humpel und hange mit den Füßen am Plafond. Und die Welt ist kalt so schwer, wenn ich abhebe mit dem Ballon. Mein Hemd ist aus Luft und Gras und die Schuhe habe ich verkauft. Ich weiss, ich bin ein Schuft, ich bin verduftet. Es hat mich wie ein Sandmann verluftet.
Federlin. Mit dem Ballon. Auf oder vor. Mit dem Ballon.
So schnell kann es gehen. Nur eine Hundertstel Sekunde nicht aufpasst, einen schweren Autounfall und man liegt im Spital. An Schläuche angeschlossen, künstlich ernährt und beatmet, bewusstlos, ohne Hoffnung auf ein Erwachen. Dann ist es zu spät, um zu sagen, was mit einem passieren soll. Nun, vorher mag man eigentlich nicht daran denken, mag man sich so etwas gar nicht vorstellen, vor allem nicht, wenn man jung und gesund ist. Ausser, man heisst Christian Bretscher. Er ist schon als junger Student zur Sterbehilfeorganisation Exit und hat seine Mutter begleitet, wo sie sich das Leben genommen hat. Input erzählt heute Geschichten von Menschen, die das Ende von ihrem Leben selber bestimmen wollen, die die Option wollen, sich mit Exit umzubringen. Uns nimmt Wunder, warum und was passiert. Zum Christian Bretscher. Er ist 47, hat eine eigene PR-Firma und ist verheiratet. Ein Mann voll Lebensfreude, der viel lacht, der offen über Gefühle redet und jetzt mit uns seine ganz persönliche Geschichte teilt. Exit begegnet er 1985 als 25-jähriger Student.
Weil es eben so ein neuer Verein war, ist das auch juristisch eine spannende Frage. Und ich habe zu selber Zeit gerade Jus studiert. Und da haben wir im Strafrechtsunterricht, in der Strafrechtsvorlesung, hat man uns von Exit erzählt. Und mich hat der Gedanke eigentlich spontan begeistert und überzeugt, weil es etwas war, wo wir auch in unserer kleinen Familie schon häufig darüber geredet haben und es so eine Art Familienkonsens war, dass man eben auch am Lebensende können selbstbestimmt bleiben. Ich bin dann auf jeden Fall mit dieser Nachricht so ziemlich begeistert, dann mal heim zu meinen Eltern gekommen und habe ihnen erzählt, dass es jetzt so einen Verein gibt und dann sind wir praktisch sofort alle drei Mitglied wurden.
Ihr Ein-Kind-Familie wird viel diskutiert, auch über den Tod. Vielleicht auch, weil die Eltern für die Zeit alte Eltern sind. Die Mutter ist 40, wo der Christian Bretscher auf die Welt kommt, der Vater 50. Es sind zwei Gründe, warum die ganze Kleinfamilie Exit-Mitglied wird.
Man hat so von ersten Fällen gehört, halt, wo Menschen über Jahre an Maschinen hängen, man nicht ganz sicher ist, wie viel Leben noch in diesen Körper drin ist, die halt aber weiterleben. Das war ein Teil gewesen. Und der andere, ich glaube, für uns eher noch überwiegende Teil war die Überzeugung gewesen, dass wir möchten im Geist noch ganz da sein. Also so mehr auch die Frage, Demenz, quasi die Unselbstständigkeit vom Kind nochmal erleben, das ist etwas, wo wir alle drei für uns gefunden haben, das ist etwas, was wir ausgesprochen nicht wollen.
Dass Sterben in der Familie thematisiert wird, heisst nicht, dass ein bedrücktes, ängstliches Klima herrscht im Elternhaus. Im Gegenteil, die Lebensfreude und Lust zeigt sich, wo beim Vater mit 79 Stimmbandkrebs diagnostiziert wird.
Für meinen Vater war klar, er wollte ums Leben kämpfen. Also rund um den Stimmbänderkrebs, der durchaus auch gewisse Gefahr bestanden hat, dass er vielleicht nicht mehr kann reden, ist das nie ein Thema gewesen, sondern es war für ihn völlig klar gewesen, er fühlt sich jetzt in einer Phase von seinem Leben, wo er es weiterführen will und wo er dafür kämpfen will. Und ja, irgendeinen Punkt hat dann das Leben nicht mehr wollen.
Am Vater sein Herz ist stehen geblieben. Die Natur hat einen Schlusspunkt gesetzt. Von dort weg hat langsam auch die Lebenslust bei der Mutter abgenommen. Wir kommen darauf zurück. Der Sohn, der Christian Bretscher jedenfalls, weiss heute recht genau, wenn er sterben will.
Ich will in einem Moment können sterben und in einem Zustand können sterben, wo ich noch möglichst bei mir bin. Und ich möchte so wenig lang, wie es irgendwie geht, im Spital angehängt an einen Haufen Geräte, in einem Zustand, wo man eigentlich weiss, es wird nicht mehr, müssen verbringen, sondern ich möchte eigentlich möglichst nahe an einem aktiven Leben dann können das Leben verlassen.
Also eigentlich schnell sterben?
Genau, ja genau.
Ist denn auch die Angst vor dem langsamen Sterben, vor dem Leiden?
Es ist effektiv weniger die Angst vor dem Leiden als die Überzeugung, dass es etwas Sinnloses ist. Also ich für mich finde, es macht überhaupt keinen Sinn, dass ich langsam und qualvoll und würdelos. Das ist eigentlich für mich das Hauptkriterium aus dem Leben gehen. Also ich will nicht mit Windeln angeschlossen an einen Haufen Geräte, die noch machen, dass mein Körper einigermaßen funktioniert, ohne zu wissen, wer ich bin, irgendwo in einem Spitalbett liegen und vielleicht dann früher oder später mal sterben. Das will ich einfach nicht.
Definition natürlich von Würde. Also das ist sehr individuell. Das ist etwas ganz Privates.
Ich bin sehr froh, fragen Sie nach, weil wenn ich mir jetzt überlege, was ich gesagt habe, kann das wirklich missverständlich sein. Ich bin sehr davon überzeugt, dass es total individuell ist. Also das finde ich wirklich etwas, wo jedes für sich muss entscheiden. Und Freiheit, Selbstständigkeit, Selbstbestimmung hat für mich ganz, ganz einen hohen Wert. Zudem gehört für mich organisch auch, dass ich für den Tod alle Möglichkeiten offen haben will.
Der Christian Bretschmann-Kötz ist ein Liberaler mit Herz und Ziel. Er hat für die FDP politisiert, sogar bei Religion Druck zu tun.
Ich bin Mitglied von der reformierten Landeskirche. Ich bin das überzeugt und überlegt. Ich komme aus einem Elternhaus, wo man viel über religiöse Fragen diskutiert. Ich bin sicher ein liberaler Reformierter. Also ich gehöre sicher nicht zu einer Gruppe oder zu einem Teil der Kirche, die die Bibel sehr eng auslegt und sehr wörtlich.
Liberale Werte wie Selbstbestimmung und Selbstverantwortung sind Leuchttürme im Leben von Christian Bretscher. Tönt gut und schön, aber auch ein bisschen theoretisch und vergeistigt. Der Beweis, dass es wirklich ernst meint, hat er 2003 müssen antreten. Seine Mutter will sich das Leben nehmen, will, dass ihr einziger Sohn hilft und dabei ist, wenn sie den Becher mit dem tödlichen Medikament schluckt. Der Anfang vom Ende ist 1993 der Tod vom Vater. Von dort weg ist die Lebenslust bei der Mutter gedämpft, erzählt ihr Sohn.
Sie hat eigentlich während dieser ganzen Zeit gesagt, solange sie kann etwas machen, was ihre Freude macht, was sie erfüllt, ausfüllt, bleibe sie noch, aber sie sei dann schon auch sehr froh, wenn sie mal zu ihrem Hans zurückkommt, zu ihrem Mann.
Solange die Mutter noch im Schuhgeschäft arbeiten kann, mag sie noch leben. Dann aber mit 79 macht ihre Gesundheit einen Strich durch die Rechnung.
Mit den letzten so vielleicht 5 Jahren hat meine Mutter dann stark zunehmend an Hüftarthrose gelitten. So, dass sie fast nicht mehr laufen konnte am Schluss vor Schmerzen. Und dann irgendwann sich mal entschlossen hat, jetzt wage sie die Operation. Sie hat die Operation machen lassen und der Oberschenkel hat nicht mehr gehalten. Also ihre Osteoporose war so fest fortgeschritten, dass das Implantat, das man eingesetzt hat, den Knochen gesprengt hat. Dann ist sie also mit ihrem letztlich zerstörten Oberschenkelknochen, wo das Implantat nicht mehr gehalten hat, ist sie im Spital gelegen, also hat auch nicht mehr aufstehen und hat sehr, sehr starke Schmerzen gehabt. Sie hat in dieser Situation entschieden, jetzt sei es genug.
Mutter will keine weitere Operation. Ein Leben im Rollstuhl will sie auch nicht. Jetzt will sie sterben. Notabene, ohne todkrank zu sein. Und sagt es ihrem Sohn.
Dass meine Mutter unter diesen Umständen dann findet, sie hat jetzt genug vom Leben, das hat mich gar nicht überrascht. Obwohl ich natürlich versucht haben, mit ihr auch Möglichkeiten durchzudenken, wie man ja auch ein durchaus erfülltes und schönes Leben weiter haben, ohne können zu laufen. Also das machen ja ganz viele Menschen, machen einem das vor. Aber der Entscheid selber war also für mich kein Schock gewesen, sondern das war eigentlich gerade sofort zur Aufgabe wurde.
Am meisten beschäftigt der Sohn das genaue Motiv vom Todeswunsch. Auf keinen Fall will er, dass die Mutter sterben will, weil sie befürchtet, ihrem Sohn mit dem Rollstuhl zur Last zu fallen.
Während dem ganzen Prozess habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, will mir meine Mutter nicht zur Last fallen? Will sie darum gehen? Oder will sie selber nicht mehr? Das ist für mich die grosse Frage. Also das, was ich bei mir gespürt habe, da muss ich bohren und ich will es wissen. Und ich bin mir immer sehr sicher gewesen, dass es wirklich vor allem ist, dass meine Mutter nicht mehr hat wollen. Also dass sie ihre eigene Last nicht hat wollen und nicht in erster Linie meine Nöte.
Der Sohn organisiert Gespräche mit dem Sterbebegleiter von Exit, kämpft im Spital gegen massiven Widerstand von Ärzten und Pflegerinnen, die nicht wollen, dass die Mutter sich das Leben nimmt, und bemüht sich um einen Krankenwagen, um seine Mutter aus dem Spital zu holen. Dabei hat der Sohn immer zwei Seelen in der Brust.
Der Teil Mutter und damit tatsächlich der letzte Mensch, den ich sehr nah verwandt bin, mit dem auch noch zu verlieren. Also ich habe eben auch keine Geschwister, also ich bin in dem Sinne wirklich alleine. Der ist ja natürlich schon schwierig und traurig in dem Moment, aber für den hat es effektiv gar nicht so viel Platz gehabt, weil der Wunsch von meiner Mutter für mich viel stärker war. Also der Willen oder der Antrieb meiner Mutter bei dem letzten grossen Wunsch, den sie noch hat, zu helfen, ihr mit dem endlich mal etwas können, so quasi ähnlich Wichtiges, wie sie mir während meinem ganzen Leben mitgegeben hat, können zu geben, das war viel, viel stärker gewesen, als der Antrieb quasi zu verhindern, sie zu verlieren.
Nach ein paar Wochen dann ist es soweit. Der Krankenwagen ist da, fährt die Mutter in Begleitung von ihrem Sohn und dem seiner Frau zu Exit. Der Grund, das Stegenhaus von Mutter und vom Sohn sind zu eng für die Paare. Man geht in das sogenannte Sterbezimmer.
Meine Mutter ist ja aus dem Spitalzimmer rausgekommen. Also sie ist nicht aus der Stube oder der Wohnung von zu Hause gekommen. Und das Zimmer, das wir dort angetroffen haben, ist so fremd, wie es war, aber ist deutlich näher vom Gefühl her an der Stube zu Hause als am Spitalzimmer. Es ist halt das liebevoll, freundlich, wenn auch sehr zurückhaltend und sehr spartanisch eingerichtetes Zimmer, aber es ist ein Zimmer, wo ja, so gut wie das geht, Wohnlichkeit ausstrahlt und Nähe zulässt, weil es halt nicht voll ist mit technischen Apparaturen, sondern weil es einfach ein Zimmer ist, wo nichts anderes sein will als ein Zimmer.
Nach dem Transport in das Zimmer ist Zeit für den Abschied, Nico.
Wir haben dann miteinander so viel Zeit gehabt, wie wir für uns brauchen, um miteinander zu schwätzen, Abschied nehmen. Der Sterbebegleiter war so lange dabei, wie das meine Mutter gewünscht hat. Und er ist dann rausgegangen und hat uns noch Zeit gelassen, um ja, so lange noch beieinander zu sein, wie wir uns das wünschen. Das ist natürlich schon dann sehr schwierig. Also es ist ja schon schwierig, jemanden, den man sehr gerne hat, am Flughafen für eine lange Reise zu verabschieden. Wenn ich mich zurückerinnere, ist es etwa so gewesen für mich. Nicht viel schlimmer, tatsächlich.
Irgendwann, der Sohn weiss nicht mehr, ob es nach 10 Minuten oder nach einer Stunde ist, sagt die Mutter, für sie sei es jetzt Zeit. Fragt ihren Sohn, ob es auch für ihn passe, und dann ruft er am Sterbebegleiter. Der kommt rein mit einem kleinen Becherli mit dem tödlichen Medikament Bentobarbital. Ein Schlaf- und Narkosemittel, das der Hausarzt verschrieben hat, und gibt das der Mutter.
Sie hatten das Becherli gehabt und hat das sehr klein und sehr entschlossen und mit einem Leuchten von Dankbarkeit in den Augen getrunken. Und dann ist sie sehr schnell tief und immer tiefer eingeschlafen. Und dann, wie quasi übergangslos vom Schlafen gestorben.
Sind Sie denn, obwohl Ihre Mutter das Becherli selber in die Hand genommen hat, sind Sie denn mitverantwortlich, für dass sie gestorben ist?
Ja, ein bisschen schon. Also, ich meine, ich habe ihr den Weg dorthin schon bereitet. Also, ich bin ganz sicher, meine Mutter ist bis am Schluss durchsetzungsfreudig genug gewesen, dass sie es auch ohne mich angebracht hat. Aber ich habe ihr quasi Türen dazu aufgemacht und sie hat es nicht selber müssen aufmachen. In dem Sinn, ja, fühle ich mich mitverantwortlich. Ich habe ihr geholfen, ihren letzten Wunsch zu verwirklichen.
Gesellschaftlich und politisch ist Sterbehilfe umstritten. Die Fronten gehen quer durch die Bevölkerung. Gleichzeitig ist Sterben auch etwas absolut Persönliches. Darum hat die Mutter nur ihren Sohn und seine Frau eingeweiht in ihren Plan. Die Verwandten und Bekannten haben es nachher aus der Zeitung erfahren.
Wir haben einen sehr deutlichen Weg gewählt. Also wir haben, ich habe die genaue Formulierung nicht mehr im Kopf von der Todesanzeige, aber es war klar, dass meine Mutter gefunden hat, sie möchte gehen. Und als Spenderadresse war Exit aufgeführt in der Todesanzeige.
Die Reaktionen waren natürlich geteilt. Kein Wunder, bei etwas, das so fest mit Wert zu tun hat, so elementar und ultimativ ist wie das Sterben. Sterben ist etwas absolut Persönliches und Input hat mit drei Menschen geredet, die bis zum Schluss alles mitbestimmen und unter Kontrolle haben wollen. Es gibt auch die anderen Menschen, die ihr Lebensende am Schicksal oder Gottes Willen überlassen, die ganz langsam, vielleicht auch unter grossen Schmerzen sterben, mit genauso viel Würde. Sterben liegt jenseits von Kategorien wie falsch und richtig.
Input. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.